möchte Sie einmal anreden, wie Johannes das tut in seinem ersten Brief, Geliebte. Das sind wir in jedem Fall, ob liebe Brüder, weiß ich nicht immer. Geliebte, auf alle Fälle. Geliebte in Christo. Das Thema, das ich heute Vormittag hatte, hatte es mit der Bruderliebe zu tun und wir haben gesehen, die Frage, ob wir lieben oder hassen, ob wir Bruderliebe haben oder ob sie verdunkelt ist oder schlecht entwickelt, das ist nicht irgendeine Frage der Erkenntnis, sondern das ist eine Frage, die hat es laut Johannes mit Leben oder Tod zu tun. Eine ganz ernste Frage. Und wir haben gesehen gegen Ende der Stunde, dass mangelnde Bruderliebe, ich will mich jetzt mal vorsichtig ausdrücken, mangelnde Bruderliebe ein Hemmnis ist für Wachstum. Ich zitiere noch einmal den Satz, worin Professor E.F. Ströter die Ermahnungen des Johannes so fein interpretiert hat. Lieblosigkeit gegen den Bruder ist tödliches Gift, das jeden klaren Blick trübt, jede freie Bewegung hemmt und hindert, die Verbindung mit der Quelle alles Lichtes und Lebens abschneidet und uns einer inneren Verdunkelung überliefert, die die schlimmsten Folgen haben muss für unseren inwendigen Menschen. Ein solcher hört auf, ein Licht zu sein in dem Herrn und wird ganz untauglich zu gesegnetem Dienst an anderen, namentlich an solchen, die für die Wahrheit sollen gewonnen werden. Dass es in einem solchen Zustand auch kein gesundes, normales Wachstum gibt, versteht sich von alleine. Und so führt uns das eine Thema zu dem anderen von heute Abend, Wachstumsstufen im geistlichen Leben, Kinder, Jünglinge, Väter. Ich weiß nicht, wen ich vor mir habe, ich wage nicht die Anrede Kindlein, wie sie Johannes in seinem Brief summa summarum gebraucht, denn hier sind vielleicht viele Jünglinge und Väter. Wenn wir aber solche sind, die heranreifen durften in 2, 15, 20 oder 40 Jahren Glaubensleben, dann wollen wir uns vor einem auch bewahren lassen, nun etwa die Kindlein zu verachten. Ich habe mit Absicht das Lied vorgeschlagen, das sonst vielleicht hier nicht auf jeder Konferenz gesungen wird, 578, so ein altes, echtes Gemeinschaftslied, Jesus nur alleine. Da klingt etwas an von der Freude der Kindschaft. Vergessen wir das bitte nicht, falls wir Jünglinge sein dürfen, falls wir Väter sein dürfen. Woran das im Einzelnen zu erkennen ist, darauf komme ich gleich. Freude der Kindschaft. Kindschaft ist ein Gnadengeschenk. Und ich hoffe, dass es bei uns nicht ferne Vergangenheit ist, längst überholt ist, sondern dass wir noch etwas wissen von dieser Freude der Kindschaft. Er gab mir die Kindschaft, nahm mich auf und an. Oh, wie bin ich fröhlich, dass ich es glauben kann. Mir ist unbegreiflich und so wunderbar. Und kann nun Abba rufen, kann nun freudig ruhen in des Heilands Armen, dabei bleibt es nun. Jetzt lese ich aber zunächst mal den Text, der mir geworden ist für heute Abend, 1. Johannes 2, 12 bis 14. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Kinder Gottes sollen wachsen. Warum? Sie sind zunächst einmal wirkliche Kinder, Kindlein, unmündige Babys, das sagt Gottes Wort. Die freuen sich, die spielen auch mal, die sind auch ein bisschen kindisch. Ich hörte jetzt noch an einem Ort, ja, da ist auch ein jung Bekehrter, nicht wahr? Der versteht es nicht, wenn er nicht alle Brüder mit Du anredet und sie ihm das Du gleich erwidern, wenn da manche Brüder sagen, bleiben wir vielleicht beim Sie. Wie das Bruder Borngräber auch mal einem lieben Bruder schrieb, der sagt, der ihm geschrieben hatte, lieber Bruder Borngreiber, wir sind ja Brüder und alle Brüder kann ich doch mit du anreden. Also ihr dürft es alle hier mit mir machen. Aber im Allgemeinen, wenn einer frisch aus dem Zelt kommt, ganz jung bekehrt und dann meint, vielleicht auch sein Chef im Betrieb und alle, du bist ja mein lieber Bruder. Ja, da muss man auf einen wichtigen Unterschied hinweisen. Unsere Stellung in Christo und unser Wandel hier im Herrn. In Christo ist weder Mann noch Weib. Ja, ist ja unten nicht mehr Mann und Weib. Natürlich ist ja Mann und Weib, nicht wahr? Und so ist auch mit diesen Dingen. Also es geht nicht einfach, dass man sagt, es sei denn, ich liebe das sogar. Dürft ihr hier gern alle machen, aber nicht jeder mit jedem so ohne weiters, nur weil er Bruder ist, sag ich du.
Da hat er ihm geschrieben, sag du nur ruhig sie zu mir.
Jawohl. Einige Kennzeichen der Kinder. Nicht wahr? Sie spielen auch mal. Und es gibt auch manchmal Dinge, die man kindisch nennt und die man abtut, wenn man reifer wird. Es gibt zum Beispiel einen kindischen Umgang mit Zahlen. Ich bin auch mal vor 20 Jahren so in Stuttgart rumgelaufen. Ach, das Auto hat da hinten die Zahl, die geht durch zwei, dann kommt dann das raus und davor steht noch SAT, Altes Testament, drittes Buch. Nachher habe ich gedacht, hör auf damit, das ist kindisch. Es gibt ernstere Dinge. Nicht jeder Umgang mit Zahlen, durchaus nicht, aber es gibt auch einen kindischen Umgang mit Zahlensymbolik. Kinder erhalten Milch. Darin sind sich die Apostel einig. Petrus, Paulus, Schreiber des Hebräerbriefes, einige Stellen dazu. 1. Petri 2, Vers 2. Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, nach der wortgemäßen, unverfälschten Milch. Denn in dem Urtextwort steckt das Wort Logos drin. Es gibt keine vernünftige Milch, sagt Wolfgang Jugel mit Recht, aber es gibt eine wortgemäße Milch. Nach der wortgemäßen unverfälschten Milch, auf dass ihr durch dieselbe wachset zur Errettung. Hebräer 5, 12 bis 14. Überall kommt die Milch zur Sprache. Denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürfet ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Hier haben wir also die bekannte Gegenüberstellung Milch, feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, welche Vermöge der Gewohnheit geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Und so wichtig es ist, dass ein Kindlein in Christo unverfälschte Milch bekommt, so wichtig ist es auf der anderen Seite, dass man nicht nur bei der Milch stehen bleibt. Ein Sportler braucht auch mal Milch, sagt uns die moderne Milchwerbung. Milch gibt auch Kraft, aber ein Sportler trinkt nicht nur Milch den ganzen Tag. Und so ertragen wir ja auch gerne mal etwas Milchkost, aber wenn man uns, wenn wir Jahrzehnte im Glauben leben, nur Milch bietet, dann ist das doch sehr wenig. Und gibt es weithin unverfälschte Milch? Gibt es nicht auch viel verwässerte und verfälschte, die noch nicht mal Milch ist? Geht man nicht aus vielen Predigten leider unbefriedigt heraus? Wenn die Rede ist von der Veränderung gesellschaftlicher Strukturen und wie wir da die Bergpredigt hineinbringen und Friedensbewegung und was weiß ich alles. Wir sind nicht gegen den Frieden, aber auch keine Illusionisten. Und es ist nicht die Aufgabe, gesellschaftliche Strukturen und ihre Veränderung zu predigen und dergleichen, sondern Wort Gottes, Milch, aber bitte unverfälscht und dann später auch feste Speise. Und das ist nun kein neuer Vorwurf, der erst in unseren Jahrzehnten ist, den es erst heute gibt, sondern wir sehen hier, das ist ein alter Vorwurf, den gab es schon in den ersten Gemeinden, dass es kein normales, kein gesundes Wachstum gibt, denn der Teufel tut alles, um das zu verhindern. Und deshalb sagt hier schon der Schreiber des Hebräerbriefes, jetzt seid ihr so lange im Glauben, ihr solltet langsam in der Lage sein, andere zu belehren, anderen weiterzugeben, und ihr seid noch immer bei der Milch. Interessant ist, was zählt er alles zur Milch? Wo wir schon denken, das ist feste Speise, das zählt er noch zur Milch. Wir brauchen nur weiterlesen, Hebräer 6. Deshalb das Wort von dem Anfang des Christus lassend, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Gut, sagen wir, das ist Milch. Aber was zählt er auch noch zu den Anfangsgründen? Lehre von Waschungen oder Taufen oder Reinigungen und dem Händeauflegen und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Dazu schrieb Karl Geyer in der Einleitung zu seinem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung: Das ist nach der Schrift kleines Einmaleins. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir uns über diese Dinge längst auskennen. Sei es Taufen, sei es Händeauflegen, sei es Totenauferstehung, sei es ewiges Gericht. Aber auch viele, die sich Erwachsene nennen, sehen nicht klar bezüglich des ewigen Gerichts. Und das alles soll man einmal lassen und dann weiter hinein. Ja, gibt es ja noch mehr. Zum Beispiel sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Jesus als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Darüber würde ich euch gern mal eine Bibelstunde halten, aber das kann ich ja nicht, schreibt er, weil ihr im Hören träge geworden seid und weil ihr immer noch des kleinen Einmaleins und der Milch bedürftig seid. Also, was gehört zur festen Speise? Ich werde es nachher noch von Paulus aus zeigen. Das, was Paulus einmal nennt in Epheser 1, erleuchtete Augen, um zu erkennen die Hoffnung seiner Berufung. Was hat denn unser erhöhtes Haupt noch alles für Berufe? Wozu ist unser Herr Jesus Christus alles berufen? Er ist nicht nur der liebe Heiland, der mich rettet und mir Vergebung schenkt. Er ist viel, viel unsagbar mehr: König, Messias, Hirte, hoher Priester und so weiter. Und das alles zu ergründen, die vielen, vielen Berufsämter Jesu Christi, etwa Jesaja 61, 1-3 und viele, viele anderen Stellen. Tiefer hinein, Ämter, Eigenschaften, Wesen, Berufungen unseres Herrn, das gehört zum Beispiel dazu, feste Speise. Und dann ist natürlich mit der Berufung des Christus eng verknüpft die Berufung seiner Gemeinde. Wenn Paulus die Korinther fragt, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten sollen, wisset ihr nicht, dass wir Engel richten sollen? Das gehört alles zur festen Speise. Also schon hier auch im Hebräerbrief die Not und die Klage: Ihr seid stehen und stecken geblieben, ihr seid nicht gewachsen. Von der Milch spricht nicht nur Hebräer 5 und 1. Petri 2,2, sondern spricht auch Paulus, 1. Korinther 3. Auch da wieder auf der Kindesstufe stecken gebliebene. 1. Korinther 3, 1-2: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christo. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht. Dieselbe Not, dieselbe Klage: Man kann euch ja nur Milch geben. Es gibt auch eine andere Klage, nicht wahr? Es gibt eine andere Klage. Die hatten die Hörer und Leser des Paulus nicht zu äußern. Aber die hört man mit Recht heute viel, dieses Klagelied. Wir hätten gern mehr als Milch, aber wo kriegen wir es her? Müssen wir schon auf die Langensteinbacher Höhe gehen? Nun, Gott hat auch außerhalb der Langensteinbacher Höhe hier und da und dort noch treue Zeugen in Kirchen, Gemeinschaften, Freikirchen, Hauskreisen, die ihnen etwas anderes bieten als nur Milch, aber weithin nur Milch, verdünnte Milch, verwässerte Milch, nicht mal unverfälschte, wortgemäße Milch, durch die man wirklich wächst. Bitte? Ja, Haarmilch. Und dadurch wird das Wachstum unterbunden. Milch, nicht mal die ist immer wortgemäß und unverfälscht, und es fehlt an der Weiterführung, an der Tieferführung, es fehlt weithin an der festen Speise. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben und nicht Speise. Wenn das Wachstum stagniert, wenn man auf der Kindesstufe bleibt und nicht Jüngling und Vater wird, dann sagt uns parallel der Hebräerbrief, ihr solltet Lehrer sein. Und dann sagt uns hier Paulus, ihr solltet vom Fleischlichen zum Geistlichen hingewachsen sein. Da sehen wir auch Parallelen zu dem Wachstum. Gibt es das Fleischliche und Geistliche in Christo? Paulus sagt ja so, alles Kinder Gottes, die er hier anredet. Aber ihr seid ja doch Brüder, Fleischliche, Geistliche. Bitte, wir wollen einander nicht taxieren und etikettieren. Der ist noch fleischlich, der ist schon geistlich. Aber wir stellen das fest, es gibt Geistliche. Und da meint er ja hier nicht die Leute mit Universitätsstudium. Guten Tag, ich bin der neue Pfarrer, ich bin ihr Geistlicher, nicht wahr? Sondern es geht quer durch die Gemeinde Gottes. Da kann einer, der gar keinen Titel hat, durchaus ein geistlicher Gläubiger sein und einer vielleicht mit Studium fleischlich sein. Das hängt nicht vom Studium ab. Fleischlich bedeutet, dass trotz des Gläubigseins an den Herrn Jesus Christus das, was Paulus Fleisch nennt, immer noch die Oberhand hat. Den Menschen dem Fleische nach zu taxieren, wie Paulus das versteht in Philipper 3. Titel, Würden, Ansehen, Ausbildung und alle die Dinge, die er da aufzählt in Philipper 3. Geistliche in Christo, vom Pneuma, vom Heiligen Geist, mehr und mehr beherrscht oder fleischlich, dazu gehört auch unser seelisches Wesen, Emotionen, Gefühl und der eigene Verstand, vielleicht die Wissenschaft. Fleischlich, geistlich, weg vom seelisch, natürlich, irdisch, menschlichen, meinen, fühlen, denken, hin zu geistlicher Gesinnung. Milch. Kinder erhalten Milch und es ist richtig, die müssen sie bekommen. Bitte machen Sie auch nicht den entgegengesetzten Fehler und überfordern Sie nicht ein Kindlein in Christo. Mir ist immer vor Augen, was ich mal erlebte. Das war noch im Gefangenenlager auf deutschem Boden. Es war das frühere Gefangenenlager. Wir waren aber schon Privatangestellte der Amerikaner und hatten die Freiheit im Rollwald bei Darmstadt, Niederramstadt in der Nähe, wo ich noch eine Weile beim Amerikaner gearbeitet habe nach der Entlassung im Büro. Und da hatten wir eine kleine Gemeinde, Gemeinschaft, Wort Gottes betrachtet. Und ein leiblicher Bruder eines Bruders in Christo, ein leiblicher Bruder, war auch in der Seelsorge bei Bruder Heller oder Geier gesessen, kam auch strahlenden Auges heraus, jetzt darf ich's wissen. Und dann passierte etwas, und das ist ihm nicht bekommen. Nämlich, er bekam andere Schriften. Die waren ähnlich, vertiefendes Schrifttum, aber doch wieder nicht deckungsgleich mit dem, was er auf der Freizeit gehört hatte. Und nun war er von Haus aus eine Grüblernatur, und ich sehe ihn noch auf seinem Bett, dort im Lager Rollwald. Und er vertiefte sich in diese Schriften und sagt, das stimmt nicht. Entweder hat der eine recht oder der andere. Ach, mit der Bibel kann man alles beweisen. Ach, es hat doch keinen Zweck. Und ward nicht mehr gesehen. So gefährlich kann sich das auswirken, wenn man einen Neugeborenen in Christo, das hatte sicher jemand in bester Absicht ihm gegeben, bitte lies das mal, das kann dich auch weiterführen. Und wenn man da zu früh anfängt und meint, man muss ihn am zweiten Tag nach der Bekehrung schon die schwerste Kost geben über Haushaltungen, Berufungen, Äonen und was es sei und dann noch Verschiedenes, worin die Brüder sich widersprechen, dann kann das sehr böse werden und dieser Bruder ward in den Versammlungen nicht mehr gesehen bis auf den heutigen Tag. Es ist mir ein warnendes Beispiel, nicht wahr? Dem kleinen Säugling kommen Sie ja auch nicht mit dem Butterbrot und dem Kartoffelsalat. Wenn das also die eine Gefahr ist, dass wir bei der Milch hängen bleiben und keine feste Speise bekommen, dann ist die andere Gefahr, dass wir Kindlein überfordern. Kinder erhalten Milch. Kinder streiten gern und sind parteiisch. Das sagt ja dort Paulus in 1. Korinther 3. Das ist auch ein Kennzeichen des Kindesstadiums, dass man gern streitet. In den 20er Jahren meines Lebens, ich hatte die Allversöhnung erfassen dürfen in dem Buche von Karl Geier. Ich las es in einem Zuge durch, doppelsinnig, in einem richtigen Eisenbahnzug, aber auch in einem Zug. Und kam nicht davon los und war davon gepackt und ergriffen. Ewiges Gericht und Allversöhnung von Bruder Geier. Die Auflage geht bald zu Ende oder ist schon zu Ende, die wir wieder nachgedruckt hatten. Tja, was macht man im ersten Eifer? man schreibt sich die entsprechenden Bibelstellen auf schön gesäubert auf einen Zettel und wehe dem, da kommt einer des Weges, der eine andere Meinung vertritt. Ich hatte meine Pfeile im Köcher. Und nicht wahr, dann benutzt man die Bibelstellen wie Waffen- und Wurfgeschosse. Da steht aber das, da steht aber das. Und die Köpfe erhitzen sich und man kommt sich vor wie ein Held. Wenn man etwas gereifter ist in Christo, dann kommt man sich nicht mehr vor wie ein Held, sondern man denkt, wozu das Ganze? So gewinne ich das Herz meines Bruders nie. Wenn da ein suchender, echt fragender Mensch ist, dann gebe ich ihm gerne Auskunft und sage ihm auch eine Fülle von Bibelstellen. Aber dieses Geplänkel, nicht wahr, dieses Hin und Her. Ich weiß noch, als ich frisch nach Stuttgart kam, 1955, da war ein Prediger. Und dieser junge Prediger war absolut nicht der Meinung. Und er wollte mal mit mir sprechen. Und wir haben gesprochen, 3 Stunden, Bibelstelle hin, Bibelstelle zurück. Und er war auch nicht faul und war auch begabt und hin und zurück und hin und her, 3 Stunden. Aber es ging doch so aus, dass wir uns nicht gehasst haben, dass wir einander stehen ließen und sagten, also Bruder, wir kommen hier nicht auf einen grünen Zweig. Der eine denkt so, der andere denkt so, wir könnten noch mal 3 Stunden darüber reden, müssen wir die Dinge mal ruhen lassen. Kinder streiten gern und Kinder sind parteiisch und hängen sich gern an irgendeinen, den sie für eine Größe ansehen. Und der eine hängt sich an den und der andere hängt sich an jenen und man treibt vielleicht einen christlichen Starkult. Damit tut ihr den Brüdern keinen Dienst und damit tut ihr euch selber keinen Dienst, wenn ihr einen Bruder als ein Star hochjubelt. In Korinth gab es 4 Parteien, nicht wahr? 1. Korinther 1, Vers 12. Die einen waren stolz auf ihre paulinische Erkenntnis. Wenn Paulus des Weges kommt, du, das darfst du nicht versäumen. Der führt dich in kommende Äonen. Der hat eine einmalige Schau. Also die ist unvergleichlich, wo der dich hineinführt. Ach, was, sagten die anderen, Apollos, den musst du reden hören. Der hat eine geschliffene griechische Rhetorik. Der Paulus kann nicht reden, hast du mal darauf geachtet. Und die dritten sagten, Paulus, Apollos, 12 hat der Herr erwählt. Petrus, Kephas, das ist der Mann, hat dem der Herr nicht die Schlüssel gegeben. Und die 4. Gruppe wollte dann ganz schlau sein und hat gesagt, alles Menschennamen, alles Menschenwerk, wir nennen uns jetzt nur nach Christus. Wie es auch heute Gemeinschaften, Kreise, Strömungen gibt, die meinen, Gemeinde Christi, Christengemeinschaft, nennen uns nach Christus und dann liegen wir bestimmt richtig. Und Paulus muss ihnen sagen, jetzt habt ihr schon 4 Parteien da in eurem Korinth. Ist denn der Christus zerteilt? Wolfgang Jugel hat ja darüber geschrieben, ist denn der Christus zerteilt? Das ist einerseits eine tiefe Not, dass die Christenheit so zerspalten ist, doch möchte ich es nicht nur negativ sehen. Was sich im Laufe der Kirchengeschichte in Jahrhunderten, Jahrtausenden entwickelt hat, ist auch ein Spiegel der Vielfalt geistlichen Lebens, geistlicher Ausprägung. Nur der ganze Leib hat die ganze Salbung, sagt Wolfgang Jugel mit Recht. Aber dieses parteiische Wesen, diese Spaltungssucht, dieses sich hängen an Menschen, dieses Hochjubeln christlicher Stars, das ist typisch kindisch und Kindesstufe. Kinder fallen auch leicht, nicht wahr? Das wissen wir vom natürlichen Leben. Sie fallen zwar nicht so tief, aber sie fallen öfter. Und sie stehen dann normalerweise wieder auf. Sprüche 24, 16. Arthur, ich kenne die Sprüche nicht so gut. Ich muss immer nachschlagen, was steht denn da? Sprüche 24, 16. Jedenfalls ein Wort vom Hinfallen und wieder aufstehen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Hoffentlich gibt es da noch einen, wenn er mal nicht hochkommt gleich, der ihn an der Hand nimmt und sagt, komm, Bruder. Galater 6, Vers 1, wenn einer von einem Fehltritt übereilt wird, dann nehmt ihr ihn an der Hand, ihr, die ihr geistlich seid, indem ihr auf euch selber seht, dass ihr nicht auch versucht werdet. Galater 6, Vers 1, Sprüche 24, 16. Unser Text im 1. Johannesbrief redet von 3 Stufen. Nicht damit wir uns nun in 3 Klassen einteilen und etikettieren gegenseitig. Du bist vielleicht ein Jüngling, du bist ein Vater in Christo. Kennzeichen der Kinder ist nach unserem Text die Sündenvergebung. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und Kennzeichen der Kinder ist, wenn ich das noch ein bisschen erweitern darf, die Heilsgewissheit und die Heilsfreude, ich bin mit Gott in Ordnung gekommen. Und wehe, wenn diese Heilsfreude eines Tages nicht mehr da ist. Das ist schade. Immer wieder sollen wir nach Kolosser 1, Vers 13 dem Vater Dank sagen dafür, dass er uns errettet hat aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt hinein in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Dieser Dank sollte nie verstummen, diese Freude sollte nie verstummen. Die Freude, die in diesem Lied, das zur Kindesstufe gehört, zum Ausdruck kam, das wir vorhin gesungen haben. Sündenvergebung. Gott ist nun mein Vater, durch Jesus kam ich zum Vater. Wir wollen das also auf gar keinen Fall verachten. Keine Frau bringt Jünglinge auf die Welt oder Väter, sondern immer sind es erst die kleinen Babys, die heranwachsen müssen. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Es gibt schnelleres oder langsameres Wachstum, aber sie alle fangen an und jeder von uns hat angefangen als ein Kindlein in Christo, das nun weiß, mir sind meine Sünden vergeben, Gott ist mein Vater, kann nun Abba rufen, kann nun freudig ruhen. Dann kommt die nächste Stufe, Jünglinge, und denen wird hier gesagt, ihr habt den Bösen überwunden, ihr seid stark, Gottes Wort bleibt in euch.
Jetzt kommt ja nicht erst als nächste Stufe die Paideia, denn hier ist von den Tekliai die Rede und von den Paideiai. Das sind die Schulkinder, die dann den Vater schon erkannt haben. Ich glaube, die Kindheit, die ist in zwei Stufen geteilt, die Säuglinge und dann die, wenn sie anfangen in die Schule gehen und werden geleitet von dem Pädagogen, die Paideia.
Das kann man natürlich, ja danke, das kann man natürlich streng noch unterscheiden in Kindlein und Kinder. Jawohl, dankeschön für die wichtige Ergänzung. Kinder spielen gern. Kinder dürfen auch mal spielen. Nichts gegen zu sagen. Jünglinge erkennen aber, wir sind im geistlichen Leben nicht auf dem Spielplatz, sondern wir sind auf dem Kampfplatz. Der Jüngling bekommt einen erweiterten Horizont für das, was um ihn herum vorgeht. Er durchschaut die Zusammenhänge besser. Und der Jüngling in Christo, der erkennt, ich bin nicht zum Spielen gläubig geworden und ich bin nicht zum Genießen gläubig geworden und um nur Milch zu kriegen und meine Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Er erkennt, wir sind auf dem Kampfplatz und da gibt es Kampf. Und dann braucht der Jüngling die Waffenrüstung von Epheser 6, 10 bis 20. Und zu dieser Waffenrüstung gehört ja auch das Wort. Er braucht Kraft auf dem Kampfplatz. Kraft durchs Wort, durchs Bleiben im Wort, durch ständigen Umgang. Er braucht statt Milch nun auch festere Speise. Paulus sagt den Korinthern, 1. Korinther 3, wie wir gesehen haben, euch kann man ja nur Milch geben, wo ihr euch benehmt wie die Kinder. Aber was tut denn Paulus? Im 1. Korintherbrief gibt er ihnen doch festere Speise. Nachher, er kann das gar nicht lassen. 1. Korinther 15, ist das nicht herrliche, feste Speise, wunderbare Kost zum Wachstum, um nur mal dieses Kapitel heranzuziehen. Und Professor Streuter fragte einmal in seinen Schriften, wie haben Sie es denn vertragen, diese feste Speise auf Ihren doch noch jungen, kindlichen Magen? Das war richtige Dosierung. Sie haben es vertragen. Der 2. Korintherbrief beweist es. Es hat sich einiges gebessert gegenüber der Zeit des 1. Korintherbriefes. Also Paulus kann es gar nicht lassen. Er gibt ihnen dann doch festere Speise. Und das ist dringend erforderlich. Nicht, dass man jemand am ersten Tag nach der Bekehrung damit überfällt und dann noch Verschiedenes, ihm 10 verschiedene Auslegungen der Offenbarung in die Hand drückt. Da sieh du mal zu, da arbeite ich mal durch. Tun Sie das nur nicht. Aber dass wir dann doch ein Kindlein an die Hand nehmen und Schritt für Schritt, nicht wahr? Die Mütter bekommen ja Kurse, wie man ein Kindlein richtig füttert. Manchmal gehen ja auch die Väter hin heutzutage. Wann kommt der Brei an die Reihe und so weiter? Wie steigert man das mit dem Brei und die Milch treten wir langsam zurück? Das sollte man auf der Bibelschule auch mal geben als Fach, nicht wahr? Vom natürlichen Wachstum des Kleinkindes und dann aufs Geistliche übertragen. Wie machen wir das nun in den Gemeinden? Was ist der Brei und was kommt dann dran? Bis hin zu Kartoffelsalat und Butterbrot. Feste Speise geistlicherweise, das wäre eine wichtige Sache für alle Bibelschulen. Richtige Ernährung der Gemeinden von der Milch zur festen Speise. in einer fein gesteigerten Dosierung, wobei die feste Speise langsam zunimmt und die Milch langsam abnimmt. Nicht ganz abnimmt, aber zurückgeschraubt wird. Dann die Väter. Und da denken wir zunächst, wenn wir hier lesen, Vers 13a, ist das nicht ungefähr dasselbe wie das, was den Kindern gesagt wird? Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist, also Gott. Und den Kindern wird doch auch gesagt, ihr habt den Vater erkannt. Aber wir müssen hier genau hinhören. Die Kinder haben Gott erkannt als Vater. Kann nun Abba rufen, Abba, lieber Vater. Die Väter erkennen den, der von Anfang ist. Ihr habt den erkannt, der von Anfang ist, wird zweimal gesagt. Dem Anfang aber ist in der Bibel immer zugeordnet das Ende. Ich bin das A und das O, sagt der Herr. Der Anfang und das Ende. Der ich im Anfang das Ende verkündige, rühmt sich Gott im Propheten. Dem Anfang entspricht das Ende, sodass die Väter solche sind, die einen Blick bekommen für den ganzen Plan Gottes, rückwärts, aber auch in die Zukunft. Vergangene Äonen. Ich hatte neulich irgendwo mal das Thema genommen, das auch in Gnade und Herrlichkeit stand, Plan der Äonen. Und ich sagte in der betreffenden Gemeinde, heute haben wir eigentlich ein Thema für Väter. Aber damit nur nicht die meisten sagen, betrifft mich nicht, ich kann nach Hause gehen, habe ich hinzugefügt, heute haben wir ein Thema für Väter und solche, die es werden wollen. Plan der Äonen. Väter interessieren sich und erkennen Gott als den, der von Anfang ist. Der Anfang und Ende in seinen Händen hat. Väter erkennen die Pläne Gottes. Was steht hier immer an der Wand? Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter, Haushalter der Geheimnisse Gottes. Das kann das Kindlein und das Kind nicht sein. Der Jüngling interessiert sich dafür. Ich freue mich immer, wenn ich merke, dass auch Jugendliche, nun leibhaftig Jugendliche, ein Interesse haben, begierig sind nach fester Speise, die wollen in den Plan Gottes hinein. Ich sagte noch neulich jemand, da macht man die Predigten immer kürzer, 22 Minuten, 20 Minuten, 17 Minuten. Ich gucke auf die Uhr, wenn ich in so eine Kirche oder Freikirche gehe, das bin ich vom Kassettenmachen gewöhnt, sonst habe ich das früher nicht gemacht. Und da sind die Predigten von 30 Minuten schon eine Seltenheit, immer kürzer. Das können wir dem modernen Menschen nicht zumuten. Wir haben ja so viel Bekanntmachungen zu geben über unsere zig Organisationen und wir haben ja so viel zu singen und Geburtstagslieder für die Alten. Lieber da ein bisschen Zeit wegnehmen und die Predigt länger. Luther hatte einmal gegründet die Kirche des Wortes, aber die ist nicht mehr die Kirche des Wortes. Tief traurig. Ja. Und da sollten wir Menschen sein, die am Wort bleiben. Ich sagte neulich jemand, man meint, man kriegt die Jugend, wenn man immer kürzer predigt. Das Gegenteil ist richtig. Wie lange wird hier sonntags gepredigt? Bald eine Stunde. Und das ist voll bis hinten hin. Und auch die Jugend will was hören. Muss ja nicht immer so sein wie in Augsburg. Als ich vor 20 Jahren nach Augsburg kam, in einen Hauskreis, sagten die Geschwister, unter anderthalb Stunden sprichst du nicht. Wir haben hier solchen geistlichen Hunger. Du musst uns mindestens anderthalb Stunden was sagen. Ich weiß nicht, sagte ich, ob das Gott mir schenkt, aber ich will es versuchen. Arthur, keine Schwierigkeit. Ja, aber ich hatte dann doch etwas Sorge. Ich habe ja nicht so schön ausgearbeitete Pläne und war dann doch, weiß nicht, ich kann in der Regel nur eine Stunde sprechen. Ja, die hatten einen solchen Hunger und ich habe gemerkt, dass auch Jugendliche, 17-, 18-Jährige, die wollen was hören, nicht nur 17 Minuten. Die kommen dann in größerer Zahl, wenn man mal ein Thema wirklich aufrollt. Also in allem Ernst gesagt, Gottes Pläne verstehen, das prophetische Wort, Haushalter der Geheimnisse Gottes. Jesus ist noch mehr als mein Heiland, der mir die Sünden vergibt. So wichtig das am Anfang ist und unbedingt notwendig und der Sieges- und Freudenjubel darüber nie verstimmen sollte. Aber er ist mehr. Der Messias, Israels König und Richter der Welt, Auferwecker aller Toten, wiederkommender hoher Priester, Erfüller aller Verheißungen und sein Leib mit ihm. Feste Speise. Gott erkennen heißt aber dann auch nicht nur im Kopf was haben, sondern Gott erkennen heißt dann auch mit ihm innige Gemeinschaft haben, Umgestaltung in sein Bild, Jesusähnlichkeit. In den Hahnschen Gemeinschaften, ich weiß es aus dem Schrifttum von Dr. Paul Müller, Da wird ganz groß geschrieben, Jesus-Ähnlichkeit, Umgestaltung in sein Bild. Ja, das ist etwas entscheidend Wichtiges, das sollte dann auch verbunden sein mit der Vaterschaft. Umgestaltung, Reife. Da ist man nicht mehr so sehr drauf aus, die eine oder die andere Geistesgabe oft zu bekommen, unbedingt zu bekommen, sondern Geistesfrucht wird groß geschrieben. Und laut Paulus ist Geistesfrucht ein höherer Weg, ein wichtigerer Weg als Geistesgaben, Charismata, Gnadengaben, die er im Korintherbrief im ersten Jahr auch nennt. Gnadengaben kann man haben, so zeigt der erste Korintherbrief, und dabei total kindlich oder sogar kindisch sein. Kindlein ist dann stolz auf seine Gaben. Guck mal, was ich da habe. Geistesfrucht ist ein Zeichen von Reife. Niemand wird sagen, guck mal, was ich habe als Vater in Christus. Ich habe Liebe, Freude, Friede und Geduld. Das wird ein Vater in Christus nicht sagen, das wäre sehr komisch. Aber Kindlein sind manchmal sehr stolz auf ihre Gaben. Das ist eben kindlich, kindisch. Und da soll man nun wachsen zur Frucht des Geistes. Die kommen nicht von heute auf morgen. Aber auch da gilt, der Zeit nach sollte sie sich dann einstellen nach 2, 5, 10, 40 Jahren Glaubensleben. Dass eine Güte, eine Gelassenheit, ein Glaube, ein tief gegründeter Friede da ist. So weit, so gut. Wir haben jetzt die Kennzeichen gesehen. Was gehört zur Stufe der Kinder und Kindlein? Was gehört zur Stufe der Jünglinge und zur Stufe der Väter? Aber nun eben ist da die traurige Tatsache schon hier in der Schrift vorzufinden und in der Erfahrung, viele wachsen nicht.
Zur Fortsetzung die Kassette bitte wenden.
Natürlicherweise nennt man sie Kretins, die absolut nicht wachsen und die man mit 20, 30 Jahren im Kinderwagen schieben muss. Schrecklich. In der Bundesrepublik Deutschland klagt man über eine Alterspyramide. Und man sagt, es gibt in der Bundesrepublik Deutschland viele Alte. Letzte Freizeit, wo ich hier war, vor 8 Tagen, hat es ja bestätigt. Nichts gegen die Alten. Ich freue mich auch über alte Menschen. Und sie brauchen das Wort Gottes. Das ist keine Herabsetzung, ist nur Feststellung einer Tatsache. Wir haben in Deutschland viel mehr als früher relativ statistisch alte Menschen, weniger in mittleren Jahren und noch weniger junge Kinder. Pillenknick, nicht wahr, war vor so und so vielen Jahren. Die Anrede im ersten Johannesbrief, ich habe mich mal interessiert für die Anreden. Wie redet er denn nun die Gemeinden oder die Hörer oder Leser an? Sagt der Johannes da von Kapitel zu Kapitel, und nun ihr Väter und nun ihr Mütter, gehen wir noch einen Schritt weiter. Nein, das sagt er nicht. Er sagt noch nicht mal, und nun ihr Jünglinge, sondern wie redet er sie summa summarum an? Kindlein, Kinder, Kinder, Kindlein. Woraus ich schließe, da gibt es in der Gemeinde Gottes eine umgekehrte Alterspyramide. Große Masse der Kinder, weniger Jünglinge, noch weniger Väter in Christo und Mütter, nur vereinzelt relativ. Das ist eine Not. Und da sehen wir die Arbeit des Teufels, des Satans, des Widerwirkers. Konnte der Teufel dein Gläubigwerden nicht verhindern, dann setzt er aber alles daran, dass er Wachstum und Frucht verhindert. Das deutet ja der Herr Jesus schon an in den Wachstumsgleichnissen in Matthäus 13. Nicht, dass ich die jetzt auslegen will, ich mache nur eine Anwendung. Zwischen Auslegung und Anwendung müssen wir ja immer unterscheiden. Auslegung, da haben wir es hier mit Israel zu tun, ganz klar. Aber es steht gar nichts im Wege, dass wir hier eine Anwendung machen. Wie kommt denn das, dass es diese Pyramide in der Gemeinde Gottes gibt? Oder kommen Sie aus einer Gemeinde, nun vielleicht gibt es das vereinzelt auch mal, wo lauter Brüder sind, 50 Jahre im Glauben schon, ja, aber sind das alles Väter? Man kann sehr lange im Glauben stehen und trotzdem noch kein Vater in Christus sein. Das natürliche Alter garantiert uns das noch nicht. Und man kann erst sehr kurz im Glauben stehen und ein schnelles Wachstum gemacht haben. Aber das Zurückbleiben, die Nöte des Zurückbleibens sind ja in den Gemeinden hin und her unübersehbar. Dahinter steckt Satan, der das Wachstum hemmen und verhindern will. Matthäus 13 haben wir das Gleichnis vom vierfachen Acker und dann das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen und noch weitere. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Und Jesus erklärt es uns ja hier so fein, wie das so geschieht. Der Same des Wortes wird gesät. Und etliches fällt auf den Weg und die Vögel des Himmels kommen und fressen es auf. Manchmal wird noch nicht mal gesät. Ich sagte es vorhin schon, das ist nicht immer unverfälschte Milch. Ich bin sehr traurig geworden, wenn ich merkte, wie kurz die Predigten sind. So kurze Predigten. Und über etwas anderes bin ich genauso traurig. Über moderne Bibelübersetzungen, die doch weithin Verfälschungen enthalten. Ich kann mir nicht helfen, da sind Verfälschungen drin. In diesen modernen Übersetzungen, dann werden sie im Fernsehen, Radio, Zeitungen überall hochgelobt als das Beste, was es gibt. Und wörtlich seien sie auch. Stimmt nur zum kleinen Teil, dass sie wörtlich sind. Wie sollen Menschen eine klare Erkenntnis biblischer Lehre haben, wenn sie keine wörtliche Übersetzung in Händen haben? Also, wenn dann das Wort gesät ist, dann fällt das eine auf den Weg, die Vögel des Himmels kommen und picken es weg. Angenommen, da findet eine gute Aussaat statt, dann ist der Teufel immer noch nicht untätig, sondern, dass wir nur nicht etwa das Wort noch im Herzen bewegen, dass wir nur nicht drüber nachdenken und stille werden. Oder aber, Oberflächlichkeit, es fällt auf das Steinigte, es hat keine Verwurzelung. Auch Paulus betet, Epheser 3, dass wir verwurzelt sind in Liebe. Und die Dornen werden uns ja erklärt als Sorgen des äußeren Lebens und Reichtum des Lebens. Der eine hat zu wenig Geld und ist in Sorge, der andere hat zu viel Geld und ist in Sorge. So in mittlerer Lage hat man vielleicht am wenigsten Sorgen. Und dazu kommen Familiensorgen und diese Sorgen, Erziehungssorgen. Erstickt das Wort. Und man erlebt es ja immer wieder, auch Rentner haben keine Zeit. Und es ist ein Kampf um die Stille bei den Jüngeren, bei den Berufstätigen, aber auch bei den Älteren. Das zweite Gleichnis in Matthäus 13 sagt uns dann noch weiteres. Nicht nur bietet der Teufel alles auf, dass der Same nicht zu einer gesunden Pflanze wird. Er sät auch seinerseits einen Samen. Da ist noch ein anderer Sämann am Werk. Und was wird in unserer Welt an Verderbenssaat gesät? In die Herzen der Kinder, der Jugendlichen schon. Was wird da an Verderbenssaat gesät? Das ist furchtbar. Dahinter steckt der Teufel. Und wir haben in unserem Äon immer noch dieses doppelte Wachstum. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Böses, das wächst, die Gemeinde soll auch wachsen. Lasset beides miteinander wachsen. Söhne des Reiches und Söhne des Bösen, solche, die Jesus gehören und solche, die dem Teufel gehören, ganz allgemein gesagt. Ich habe also jetzt nur eine Anwendung gemacht von Matthäus 13, Wachstumsstörungen. Das Wachstum ist nicht selbstverständlich. Da bedarf es eines wachen Sinnes. Da muss man die Gefahr erkennen. Und immer wieder haben wir ja auch in den apostolischen Briefen die Ermahnungen zum Wachstum. 2. Petri 3, 17 bis 18. Ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisset, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachset, wachset, bleibt nicht stehen. Kolosser 1, 9 bis 10, Paulus. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wachsend, 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 hin zur Fruchtbarkeit. Dass nur niemand nach all dem Gesagten denkt, ach, ist das aber schwer, ach, ist das aber kompliziert, zum Wachstum und zur Frucht zu kommen. Da möchte ich noch ein Jesuswort erwähnen, das uns zeigt, kompliziert ist eigentlich nicht. Denn der Herr Jesus sagt in Johannes 15, 4 bis 5, bleibet in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Der wächst also auch. Kompliziert ist nicht, trotz all dem Sperrfeuer des Feindes, trotz all seinen Versuchen. Kompliziert ist nicht, wer in mir bleibt und ich in ihm. Zum Schluss, ihr Lieben, möchten wir noch einen Blick hineinwerfen in die Paulusbriefe. Wir interessieren uns ja immer für paulinische Parallelen, weil das unser Klassenlehrer ist. Was hat nun Paulus zu sagen über Kinder, Jünglinge, Väter? Er nennt es nicht in dieser Weise wie sein Bruder Johannes, aber die Sache finden wir schon auch. Im Epheserbrief, im Philipperbrief, im Kolosserbrief wollen wir mal die Probe machen. Alle diese Dinge der Kindesstufe, der Jünglingsstufe, der Vaterstufe klingen dort auch an. Epheser 1, Vers 7. Kinder, was ist für die typisch? In welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Kindesstufe. Auch Epheser 1, Vers 13. Ihr habt das Wort der Wahrheit des Evangeliums, des Heils gehört, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ihr habt gehört, ihr habt geglaubt, ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Der Anfang des neuen Lebens. Paulus spricht aber dann auch von den Dingen des Jünglings und spricht von den Dingen der Vaterschaft. Nicht so, dass er das systematisch aufbaut, Kapitel 1, Kinder, Kapitel 2, Jünglinge, sondern das geht, weil er ja in einem Brief ganz lebendig die Gemeinden anredet, spricht er mal zu denen, spricht er mal die Dinge der Vaterschaft an. Also am Schluss im 6. Kapitel, Epheser 6, 10 bis 20, brauche ich nicht zu lesen, die bekannte Waffenrüstung, typisch für die Stufe der Jünglingschaft. Ihr seid auf dem Kampfplatz und ihr braucht Kraft und habt Kraft und gewinnt sie durch das Wort. Dinge der Vaterschaft, etwa in wunderbarer Weise in Epheser 1, 17 bis 23, den erkennen, der von Anfang ist, wachsen in der Erkenntnis Gottes. Epheser 1 ab Vers 17, typisch für die Vaterstufe, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches der überschwängliche, die Größe seiner Kraft hinein in uns, die Glaubenden. Das Kindlein, könnte man sagen, hat zu tun mit dem Ich, Jüngling, du, Vater, er. Kindlein, ich, meiner, mir, mich, meine Bedürfnisse, mein Friede, mein Heil, mein Heiland, meine Seligkeit, ist auf der Stufe auch legitim. Ein gewisser Heilsegoismus darf am Anfang da sein. Das Kindlein, natürlicherweise das Neugeborene, kümmert sich ja auch nicht um die Sorgen der Mutter oder den Geldbeutel des Vaters, sondern ich, meiner, mir, mich, ich brauche was zu trinken. Ich brauche die Milch. Aber wenn das beim Jüngling und beim Vater, wenn das beim 12-, 20-, 40-Jährigen immer noch so ist, ich, meiner, mir, mich, dann ist es sehr gefährlich. Und wenn Leute, die lange Jahre, Jahrzehnte gläubig sind, nichts anderes kennen, ich, meiner, mir, mich, meine Erfahrungen, meine Erlebnisse. Schön, wenn man etwas weiß von Erlebnissen und Erfahrungen. Aber wenn sich alles dreht um meine noch so fromme Erfahrung, ist es auch wieder ich-bezogen. Der Jüngling wendet sich dem Du zu. Ich meine damit jetzt mal nicht Gott und Jesus, sondern den Nächsten, den Menschen, dem ich ein Zeugnis gebe. Auch dich will ich zum Herrn führen, du. Und dann kommt er, der von Anfang ist, der Vater. Und auf dieser Stufe liegt das, was wir hier in Epheser 1 ab Vers 17 hören, die Hoffnung seiner Berufung, der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes, die gewaltige Größe seiner Kraft. Wenn wir uns dann hineinnehmen lassen in dieses Er, Seiner, Ihm, Ihn, kommen wir gar nicht zu kurz. Wenn wir uns etwa beschäftigen mit der Hoffnung seiner Berufung, was hat Jesus alles für Ämter und für eine Berufung? Da sind wir ja mit dabei, da sind wir ja mit hineingenommen als Glieder seines Leibes, da kommen wir in keiner Weise zu kurz. Oder die Größe seiner Kraft, die soll ja uns auch zugute kommen. Und da können Sie weiterlesen bis ans Schluss, bis an das Ende des ersten Kapitels in Epheser 1 für die Väter. Philipperbrief. Ich habe nur mal bei diesen dreien die Probe gemacht. Philipperbrief, da werden auch angetönt, wie der Schweizer sagt, die Dinge der Kindesstufe, der Jünglingsstufe, der Vaterschaft. Philipper 2, Vers 15. Kindesstufe, Kinder, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Kinder streiten sich, haben wir vorhin gehört. Das gab es auch in der Philippergemeinde, 4, Vers 2, Syntyche und Euodia. Hört doch mal auf zu streiten, vertragt euch doch mal wieder. Es gab auch Streit zwischen den Brüdern, nicht nur zwischen den Frauen in Philippi, den Schwestern, sondern auch bei den Brüdern. Philipper 1, 17, jene aus Streitsucht verkündigen Christum nicht lauter. Oh weh, sogar die Verkündiger waren von der Streitsucht erfasst. Kann es das auch geben? Und hier ist ja Paulus in Philipper 1 erstaunlich großzügig und sagt, was denn, wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Das hat nicht den Sinn. Hauptsache, es wird was verkündigt, solange ich Paulus hier nicht reden kann und im Gefängnis bin. Hauptsache, der Betrieb läuft weiter. Was im Einzelnen ihr verkündigt, ist nicht so wichtig. Das meint Paulus nicht mit seiner Großzügigkeit, sondern diese Brüder hier, die er hier meint in Philipper 1, die hatten die Botschaft nicht verfälscht. Im Gegenteil, sie wetteiferten, wer hat unseren Lehrer besser verstanden? Wer ist am besten paulinisch? Und ich kann mir diesen Eifer, diesen Wetteifer richtig vorstellen. Der eine wollte noch ein besserer Nachahmer des Paulus sein als der andere. Das gab eine gewisse Streitsucht. Wenn sie nämlich die Botschaft verfälscht hätten, wenn sie Gesetz und Evangelium vermischt hätten, hätte Paulus niemals gesagt, was denn, wird doch nur auf alle Weise Christus verkündigt. Wenn ihr auch Gesetz dazwischen mischt zur Hälfte, das macht nichts. Wir wissen aus dem Galaterbrief, wir wissen auch aus späteren Äußerungen im Philipperbrief, Kapitel 3, dass er da ganz scharf wird, wenn man die Botschaft verfälscht und Gesetz für Evangelium ausgibt, sondern hier war es einfach die Motivation der Brüder, die sich bemühten, Gottes Wort richtig und paulinisch zu verkündigen. Die Motivation war leider getrübt. Und Paulus sagt, das ist ja eigentlich schade, aber nun ja, Hauptsache, es wird Christus verkündigt. Das war in diesem Punkt kindlich, kindisch, dieser Streit und dieser Neid. Aber es ist auch die Rede von der Jünglingsstufe, vom Kämpfen, Philipper 1, 27 und 28, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus auf das, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geiste, indem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums und in nichts euch erschrecken lasset von den Widersachern. Stufe der Jünglinge, Stufe der Väter, ihn immer tiefer erkennen. Philipper 3, Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Danach streckt sich das Kindlein nicht aus. Das Kindlein sagt, was Leiden möchte ich keinerlei Berührung mit haben, nur nicht. Und der Jüngling, der sagt vielleicht, wenn es halt sein muss, es gehört vielleicht dazu, will ich es in Gottes Namen auf mich nehmen. Es gibt ja drei Einstellungen zum Leid, sagte Karl Geyer. Natürlich widerstrebend, passiv erduldend, geistlich bejahend. Das können wir auch diesen drei Stufen in etwa zuordnen, wie man ja so vieles diesen drei Stufen zuordnen könnte. Kindesstufe, nur nicht leiden, damit will ich nichts zu tun haben. Jünglingsstufe, passiv erduldend. Dahin kommen ja manche, dass sie irgendwann in ihrem Leben sagen, ach Herr, wenn es sein muss, gehe ich eben den Weg. Aber geistlich bejahend, Paulus war ein solcher. Kolosserbrief, schauen wir noch da hinein und stellen auch da fest, dass Paulus in diesen Briefen an gemischte Gemeinden alle diese Stufen hat und darauf eingeht. Kolosser 1, 12 bis 14, Dank für die Errettung. Sollte aber nicht beschränkt bleiben auf die Kindesstufe. Ich sagte es schon, dieser Rettungsjubel soll mitgehen, vertieft werden. Dank sagen dem Vater, der uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Lichte, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Können wir uns darüber noch freuen? Können wir darüber noch staunen? Ist uns das ein Dankeswort wert oder sind wir da längst drauf eingeschlafen? eine ernste Frage. Jünglingsstufe, Kolosser 2, 6 bis 8. Tiefer gegründet werden und feststehen und kämpfen und wachsen, das Wort aufnehmen. Kolosser 2, 6 bis 8. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in demselben mit Danksagung. Seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug und so weiter. Gleich die Mahnung, seid wachsam, ihr seid nicht auf dem Spielplatz, ihr seid auf dem Kampfplatz. Und wenn ihr da schlaft, dann seid ihr im Nu in Gefangenschaft geführt. Väter in Christo, Kolosser 2, 1 bis 2 und Verse 9 und 10. Da hat Paulus einen großen Kampf. Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe, welches Ausmaß von Ringkampf, um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das große Geheimnis Christus und seine ihm angegliederte Gemeinde und all die paulinischen weiteren Geheimnisse, die er nennt. Etwa 20 Mal spricht er von Geheimnissen, so habe ich gefunden. Die Hälfte, rund 10 Mal, von dem einen großen Geheimnis, das ja ein Hauptthema in seinen Briefen ist, Christus und die Gemeinde. Aber auch Geheimnis des Willens Gottes, aber auch Geheimnis Israel. Ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, sagt Paulus. Ich will, dass ihr wachst. Kolosser 2, 9 und 10 zum Schluss. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Väter, schon auch Jünglinge, dürfen sich ausstrecken, immer mehr hin zu der ganzen Fülle, bis dass ihr erfüllt seid zur ganzen Gottesfülle. In Christus Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ihn erkennen als den lieben Heiland, der mir meine Sünden vergibt, Kinder, Kindlein. Ihn erkennen als der, der mir Kraft und Hilfe schenkt im Kampf, Jünglinge. Ihn erkennen als den, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt und ich komme hinein in diese Fülle und werde ihm angegliedert als Glied des Körpers des Christus, Väter in Christo. Er schenke uns gesundes Wachstum, ohne die Kindlein zu verachten, jeder fängt so an. Er schenke uns auch, wo wir Möglichkeiten haben, hier sind ja viele Verkündiger, dass wir wirklich mit dazu beitragen dürfen, liebe Brüder, dass andere hineingeführt werden, tiefer ins Wort. Denn ich habe festgestellt auf meinen Reisen in etwa 40 Orte, wo ich jedes Jahr hinkomme, da ist ein großes Verlangen. Da ist ein großes Verlangen. Wir möchten weiter. Wir möchten nicht nur Milch. Wenn überall feste Speise gebracht würde, wäre der Paulusverlag längst pleite und Gnade und Herrlichkeit gäbe es nicht mehr. Warum? Weil die Leute sagen, völlig überflüssig, was ihr uns da bringt. Das sagt uns unser Pfarrer jeden Sonntag. Unser Pfarrer hat jetzt ein ganzes halbes Jahr nur gepredigt. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Engel richten und die Welt und den Kosmos und wir herrschen mit ihm und Christus als hoher Priester nach der Weise Melchisedek als König Israels und die Berufung Israels. Ich brauche weder einen Paulusverlag noch eine Lahö. So ist es leider nicht. Es wäre geistlich geurteilt ja schön, wenn es so wäre, dass man sagte, kein Bedarf. Brüder, da ist ein großer Nachholbedarf, wollen wir an unserem Teil beitragen, andere weiterzuführen und auch in Liebe darauf aufmerksam machen. Es darf bei der Milch nicht bleiben, der Wille des Herrn ist, dass wir weitergehen. Aber da brauchen Sie Takt dazu, nicht, dass wir uns so als diejenigen benehmen. Ich sage mir alles, was ich hier ermahnen, sage auch immer selber. Nicht, dass wir so von oben herunterkommen, also Herr Pfarrer, nicht wahr, und so weiter. Ich möchte doch die lieben Brüder ermahnen und mich selber, dass wir da sehr taktvoll sind, aber dass wir auch die Verkündiger, die jungen Prediger und wer das sei, auch die sogenannten Laienprediger, Verkündiger, alle, dass wir weiterkommen und weiterführen ins Wort, auf das es Wachstum gibt. Das Bedürfnis und Verlangen ist da, ist geistlich natürlich von Gott hineingelegt in die Kindlein, die wollen wachsen. Es ist ein Frevel, wenn man ihnen nicht die entsprechende Nahrung gibt, aber fein dosiert, wie die Mutti bei den Kleinen das auch macht. Amen. Amen.